Der Blick aufs große Ganze. Als der Club of Rome 1972 die Grenzen des Wachstums veröffentlichte, wurde verschriftlicht, was sich viele von uns schon als Kinder hin und wieder überlegten und dann auch ihre Eltern fragten: Kann ein Planet von gleichbleibender Größe immer mehr Menschen ernähren und mit Energie versorgen, sodass es allen auf die Dauer immer besser gehen wird? Wäre das eine Quizfrage, würden wir wohl erstmal den Kopf schütteln und dann flott ergänzen, dass man natürlich nicht genau weiß, wann und wo die Grenze erreicht ist, was unser Handeln in unseren Augen ein Stück weit rechtfertigt. Als man Mitte der 1970er Jahre das Ozonloch entdeckte, wurden wir nervös, weil wir bemerkten, dass wir offensichtlich einen sehr großen Einfluss auf unsere Umwelt ausüben können, und zwar ganz aus Versehen. Der Grund für dieses Versehen ist in der Theorie der freien Güter zu suchen, einem der eminenten Denkfehler der Wirtschaftstheoretiker. Nach der Definition handelt es sich bei freien Gütern um solche, die begrenzt, aber nicht knapp sind. Sie sind in einem bestimmten Gebiet zu einem bestimmten Zeitpunkt im Überfluss vorhanden und kosten deshalb grundsätzlich kein Geld. Das Problem ist nur, die Theorie widerspricht den grundlegenden Aussagen der Physik geschlossener Systeme. Und darum handelt es sich bei unserem Planeten in erster Näherung. Aus dieser Sichtweise heraus wurde und wird eben auch das freie Gut Luft, also unsere Atmosphäre, als Gratis-Deponie für unsere Rückstände in Anspruch genommen. Ein Gegenentwurf dazu besteht im Emissionshandel, auf den wir im Kapitel Addieren nicht vergessen noch zu sprechen kommen. Als im weiteren Verlauf der 1980er Jahre dann erste Ergebnisse der bis dahin eigentlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit arbeitenden Klimaforschung den Weg in die Medien fanden, wurden aus damaliger Sicht schrille Begriffe wie etwa Klimakatastrophe geprägt. Die Wissenschaft musste plötzlich lernen, dass sich ihre Denk- und Arbeitsweise stark von der in den Medien üblichen unterscheidet. Ein vorsichtiger, abwägender und differenzierenderer wissenschaftlicher Stil ist nicht gerade die ideale Grundlage für eine knappe, reißerische Überschrift. Damit umzugehen, musste ebenso erlernt werden wie mit der Tatsache, dass die Wissenschaft im Begriff war, einen Lernprozess in der Gesellschaft anzustoßen, der zahlreiche Geschäftsmodelle bedrohte. Und plötzlich sah man sich ganz neuen, fachfremden Aufgaben ausgesetzt. Die Klimaforschung wurde angegriffen und Zweifel in der Öffentlichkeit gesät. Am effektivsten geht es natürlich mit Geld. Wer damals Artikel gegen die Klimaforschung schrieb, bekam von so manchem Konzern große Summen bar auf die sprichwörtliche Kralle. Berühmt sind Koch Industries oder Scaife Foundations, die jeweils Millionen in Skeptikereinrichtungen wie das Heartland Institute steckten. Da wurde schon so mancher zum willfährigen Unterstützer der monetären Ziele großer Konzerne. Trotz aller Versuche aus verschiedenen Richtungen, Klima- und Umweltthemen klein oder niedrig zu reden, wuchs die weltweite Erkenntnis, dass irgendetwas aus dem Ruder läuft. So wurde im Juni 1992 der Erdgipfel von Rio, oder korrekt die Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung, ausgerufen. Es herrschte eine große Aufbruchsstimmung, denn die Menschheit schien eine Bereitschaft zu entwickeln, den Erkenntnissen endlich Handlungen folgen zu lassen. Ähnlich war es nochmals 1997, als man das Kyoto-Protokoll beschloss. Es trat 2005, also lange 8 Jahre später, mit dem Ziel in Kraft, die Treibhausgasemissionen gegenüber 1990 bis 2012 um 5,2%, richtig gehört, zu reduzieren. Im Jahr 2015, als das Pariser Abkommen verabschiedet wurde und man sich einigte, die globale Erwärmung auf 2 Grad, besser noch 1,5 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts zu begrenzen, keimte erneut Hoffnung auf. In den vielen Jahren dazwischen bestimmte, abgesehen von kleineren, meist nur verbalen Erfolgen, das Geschacher ums Geld die Szenerie. Im Wesentlichen zeigte jeder auf den anderen und forderte zunächst, möge dieser die Dinge doch bei sich verbessern, und dann könne man gerne wieder reden. Das bekannte Blame Game. Mittlerweile ist der Ausstoß von CO2, dem wichtigsten anthropogenen Treibhausgas, gegenüber dem Zeitpunkt des Erdgipfels von Rio um 69% gestiegen. Das war sicher nicht das, was wir mit unserer Aufbruchsstimmung und dem durchaus intensiven politischen Dialog bezwecken wollten. Die Menschheit verbraucht derzeit jedes Jahr die nachwachsenden Ressourcen von 1,75 Erden. Wir Deutschen sogar die von 3. Doch wissen wir durch unsere Schulbildung recht genau, dass wir nur eine haben. Drum finden wir den sogenannten Earth Overshot Day, den Tag, an dem wir eben diese nachwachsenden Ressourcen für das Jahr verbraucht haben, mittlerweile bereits Ende Juli. Der German Overshot Day, der die deutsche Lebensweise mit ihren Emissionen verallgemeinert, ist sogar schon Anfang Mai. Das war übrigens vor noch gar nicht so langer Zeit anders. Die Bundesrepublik erfüllte im Jahr 1978 hinsichtlich ihrer Ressourcennutzung letztmals die Kriterien der Umweltverträglichkeit. Ich kann mich erinnern, dass es damals gar nicht so schrecklich war. Zumindest litt man nicht durchgehend darunter, dass wichtige Konsumgüter fehlten. Es ist heute einfach. Wir leben auf Kredit der Natur und haben allenfalls in der Theorie den Willen, diesen zurückzuzahlen. Da 1,75 größer ist als 1, gibt es auch in der Frage der Nachhaltigkeit keine Ausflüchte mehr. Die Spezies Mensch verhält sich derzeit nicht nachhaltig. Und alles geht, trotz kleinerer lokaler Erfolge, in Summe weiterhin konsequent in die falsche Richtung. Punkt. Der Klimawandel ist also da. Er betrifft die ganze Menschheit. Und wir verhalten uns dem Problem nicht angemessen. Wir beklagen die Situation, kommen aber viel zu langsam voran. Wenn wir ihn einfach ignorieren, wird er den nachfolgenden Generationen unermesslichen Schaden zufügen. Und eine vom berühmten Astrophysiker Stephen Hawking einst geäußerte Prognose wahrscheinlicher machen, dass die Erde in 100 Jahren nicht mehr bewohnbar sein könnte. Die Konsequenz ist also völlig klar. Wir müssen uns ändern. Aber ist das realistisch? Ein Freund sagte mir mal, dass sich ein Mensch nur aus 2 Gründen wirklich verändert. Aus Liebe oder durch ein Unglück. Ich glaube, er hat recht. Ersteres ist unbestritten. Denn was machen frisch Verliebte nicht alles für merkwürdige Dinge? Und was kann eine tiefe Beziehung zu einem Menschen nicht alles an neuen Interessen wecken? Und das Zweite, das Unglück? Auch das könnte klarer kaum sein. Wer plötzlich erblindet oder querschnittsgelähmt ist, sieht sich regelrecht gezwungen, sein Leben und damit sich selbst zu verändern. Ebenso vermag der Tod eines geliebten Menschen oder die Verwüstung der eigenen Heimat, etwa durch einen Krieg oder durch eine Schlammlawine, das ganze bisherige Dasein auf den Kopf zu stellen. Selbst wenn man körperlich unversehrt davongekommen ist. Doch die meisten Dinge, die uns widerfahren, liegen irgendwo zwischen großer Liebe und großem Unglück und sind damit allenfalls geeignet, unser Verhalten kurzfristig zu beeinflussen. Bisher zeigen wir jedenfalls unbeeindruckt von allen Herausforderungen dieser Welt eine erstaunliche Beharrlichkeit in unserem Verhalten. Wieder besseres Wissen.